1. Thessalonicher 1, Vers 1 bis 10. Die Gemeinde, an die dieser Brief gerichtet ist, heißt in der heutigen Sprache Saloniki, eine große Stadt. Ich meine, sie hat über 1 Million Einwohner, eine wunderbare Stadt. In der Nähe liegt Philippi, wenn Sie schon mal dahin reisen. In Thessalonich gibt es heute verschiedene Gemeinden. Wir haben von Hilfe für Brüder aus mal ganz am Anfang eine Bibelgemeinde unterstützt. Die hat dann einen Gottesdienstsaal erworben. Ich könnte sagen, wie in der Königstraße, so im ersten Stock. So wunderbar mit der Leuchtreklame außen dran. Das freut mich jedes Mal. Bibelgemeinde, das ist auch so eine Brüdergemeinde. Dann ist ein großes evangelisches Krankenhaus mit dem Dr. Katsarkis in Thessalonich. Ein wunderbarer Mann, der hält immer die Morgenandachten im Krankenhaus. Ein erstaunlich großes Krankenhaus von Thessaloniki. Also wie gesagt, wenn Sie mal dort sind, dann gibt es noch die griechisch-evangelikale Gemeinde, das sind die größten Gemeinden in Griechenland, auch mit wunderbaren bibeltreuen Pastoren. Alle drei Gemeinden haben einen herrlichen biblischen Grund. Die griechisch-evangelischen Gemeinden sind ja gar nicht viele Gläubige, aber ungeheuer bekennend, evangelistisch, missionarisch. Und das ist auch was Schönes, wenn man da mal mehr weiß, aber das ist heute Abend auch nicht unser Thema. Jetzt gehen wir an den Brief und sehen nochmal, wie das vor bald 2000 Jahren war. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich. In Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, Gnade sei mit euch und Friede. Wir danken Gott allezeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet und danken und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben, an eure Arbeit in der Liebe und eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Begründung, woran weiß man, dass Erwählung Gottes geschehen ist? Denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben um euretwillen. Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis, mit Freuden im Heiligen Geist, sodass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, etwas darüber zu sagen. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt, zu Gott von den Abgöttern zu dienen, dem lebendigen und wahren Gott, und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Wie hat Paulus gearbeitet? Wir haben ein Bild sicher von dem Apostel Paulus. Wahrscheinlich haben Sie nie richtig beachtet, dass Paulus immer im Team gearbeitet hat. Nie allein. Paulus und Silvanus und Timotheus. Der Brief wurde diktiert, wahrscheinlich hat der Jüngste den Griffel geführt, das war dann der Timotheus, auf so Wachsplatten oder wo geschrieben, also ist gar nicht so wichtig, die Technik. Paulus war immer mit anderen zusammen und hat es nie allein gemacht. Also das ist ein Übel in unserer evangelischen Kirchenform heute, dass man auch das Pfarramt so loslöst. Und Sie wissen das, wie das in unserer Gemeinde in Wirklichkeit ist, dass eine große Schar von solchen, die einmütig im Glauben bezeugen. Schade, dass wir es im Gottesdienst nicht besser hinbringen, die Vielfalt auch zum Ausdruck zu bringen. Aber ich freue mich, dass in Hauskreisen das aufgenommen wird, dass andere das in dem Mütterfrühstück oder was da so gibt, da gibt es einen Haufen, oder bei der Gymnastik oder irgendwo, oder bei Besuchen oder im Gemeindedienst deutlich wird, das sind viele, die miteinander den einen Glauben an Jesus predigen und verkündigen. Nur so gibt es wirklich Ausstrahlung. Natürlich auch, wenn wir Evangelisation haben. Auch bei aller Würdigung eines Billy Graham ist das eben erst richtig schön, wenn das von einer großen, breiten Mannschaft getragen wird. Wie wir das besser darstellen können, dazu breche ich mir oft den Kopf. Vielleicht bin ich auch irgendwo ungeschickt, aber Eine Gemeinde lebt nicht durch einen Verkündiger, sondern durch eine enge Bruderschaft von vielen, die miteinander auf ihre Weise an ihrem Platz Jesus groß machen. Dadurch war der Platz des Apostel Paulus nicht irgendwo in Frage gestellt. Er hat sein Apostelamt genau gewusst, was er für eine Autorität, für einen Auftrag hat, aber er hat sich immer auch der Kritik der Brüder unterworfen. Ist wichtig. Denn sonst wird man zum Einzelgänger und das braucht man miteinander. Den Silvanus, den sollten wir noch einmal beobachten. Bevor wir den aber machen, noch 2. Korinther 1, Vers 19 habe ich mir aufgeschrieben. Ja, da kommt auch der Silvanus. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, das sieht man auch. In Korinth hat Paulus ganz deutlich gesagt, wir haben das miteinander gemacht. Urchristliche Evangelisation geschah in einer breiten Teamarbeit. Das segnet Gott. Jetzt müssen wir den Silvanus einmal verfolgen. Wahrscheinlich ist der Silvanus der Silas, der Begleiter der Apostelgeschichte. Wo haben wir den? In Philippi. Im Gefängnis, beim Kerkermeister, der Silas. Also hat er auch einen römischen Pass gehabt, dadurch zwei Namen. Ist geschickt. Der Paulus hat ja auch die zwei Namen gehabt. Der jüdische Saulus und der römische Paulus. Er hat sich den römischen Namen Paulus, das ist ein lateinisches Wort, Saulus war der jüdische Name. Hat er sich gegeben, hat ihn dann fürs Römerreich umgedreht. Wahrscheinlich ist Silvanus und Silas der ähnliche Name. Dort ist es also erzählt, wie der Kerkermeister zum Glauben kam und so weiter. Und wenn Sie jetzt einmal angucken, jetzt sagen wir mal Apostelgeschichte. Nein, Entschuldigung. Bin ich doch nochmal. Doch, Apostelgeschichte 16. Schauen Sie mal Apostelgeschichte 16 auf. Das stimmt was nicht. 15, danke. Ach, ich schreibe mir so. Wer war denn das? Ist ja toll. 15, da haben wir all die Stille. Ja, super. Da sind auch die Verweise unten dran. Sehr gut. 15, bei der Apostelversammlung, da erfahren wir mehr über den Silvanus. Und zwar Vers 22. Ein Bibellexikon hilft Ihnen da viel, ja? Nachher. Aber machen wir das zuerst. Und die Apostel und Ältesten beschlossen, samt der ganzen Gemeinde aus ihrer Mitte Männer auszuwählen und mit Paulus und Barnabas nach Antiochien zu senden, nämlich Judas mit dem Beinamen Barsabas und Silas. Also war doch Silvanus oder Silas in der judenchristlichen Gemeinde. Vers 32 bis 34 erfahren wir noch mehr über ihn. Die ganze Lebensgeschichte wird da plötzlich deutlich. Können wir jetzt einen Bibelabend über Silvanus halten. Judas aber und Silas, die selbst Propheten waren, Wortausleger, die besonders zugespitzt auch reden konnten, ermahnten die Brüder mit vielen Reden und stärkten sie. Und als sie eine Zeit lang dort verweilt hatten, ließen die Brüder sie mit Frieden gehen zu denen, die sie gesandt hatten. Paulus aber und Barnabas blieben in Antiochien. Also der Silas hat seine Aufgabe in Antiochien sehr gut erfüllt. Vers 40 steht jetzt dort. Paulus aber wählte Silas und zog fort von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Barnabas hat sich von Paulus getrennt, Silas blieb Begleiter des Paulus. Also, können wir kurz zusammenfassen. Silvanus kommt aus der Jerusalemer Urgemeinde, ist ein Judenchrist, wurde dann nach Antiochien geschickt und hat sich in Antiochien, da steht Vers 32 bis 34, außerordentliches Vertrauen erworben und blieb in der Gemeinde von Antiochien. Das war ja die erste Missionsgemeinde. Und hat in dieser Missionsgemeinde Evangelisation gelernt und war dann ein Begleiter des Paulus, ein unermüdlich wirkender Mann für den Herrn Jesus. Wir finden seinen Namen nochmal, das brauchen Sie gar nicht aufschlagen, als Gruß im Ende des ersten Petrusbriefes. Und das müssen Sie bloß mal im Hinterkopf hören. Es gibt die Theologen, haben ja eine Leidenschaft, alles zu trennen und sagen, das sei ganz unterschiedlich, der Paulus und der Petrus und der Johannes. Wenn der Silvanus mal beim Paulus war und dann wieder beim Petrus, dann war es in der Urgemeinde ganz gewiss keine Kluft. Die haben hier und dort natürlich mitgeschafft in großer Harmonie. Deshalb ist mir es ganz wichtig, dass am Ende des ersten Petrusbriefes der Silvanus nochmal mit einem Gruß auftaucht. Das ist doch ganz klar, die Kluft, von der die Theologen reden, die behaupten ja noch sehr Kluft im Neuen Testament, ist ein Unsinn, völliger Wahnsinn. Sondern hier sehen wir ihn als einen wichtigen Mann, der die Gemeinde aufbaut, und sein Gruß an die Gemeinde ist mit hineingenommen, zeigt seine Bedeutung. Und nun die Anrede der Gemeinde an die Gemeinde in Thessalonich, so würden wir sagen. Was ist eine Gemeinde? Eine Organisationsform, eine Struktur. Und er sagt, in Gott, eine Gemeinde in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich sage es ja immer so gern mit den Worten einer Gemeindedienstfrau in Tuttlingen, die damals, wie ich Vikar war, unseren Dekan Stichler schier zur Verzweiflung gebracht hat. Der hat gesagt, Herr Dekan, Kirche ist doch eine Latte, ein Laden. Da wollte sie so mit dem ganzen Erbärmlichen der Gestalt sagen. Und manchmal in der Kirche muss man schon sagen, das ist ein scheußlicher Laden zuweilen. Und dann ist doch wieder das Geheimnis, dass dieser oft so umstrittene Organismus eine Gemeinde ist, in der Gott zeltet. Und so geht es einem, wenn man so schwache Gemeinden in Ungarn sieht, wenn man plötzlich merkt, die Gegenwart Jesu ist da. Bloß schlimm wird es, wenn wir meinen, die Gegenwart Gottes sei in Kirchengebäuden oder in Titeln oder Ämtern verfasst. Die Gegenwart ist immer unsichtbar im Geist Gottes. Und dass eine Gemeinde in Thessaloniki, die eine kleine, schwache Gemeinde war, war eine Gemeinde in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Es war ihre Würde, ihre Größe, ihre Schönheit. Ich kann das nicht verstehen, dass Leute immer wieder sagen, ich möchte mal gucken, welcher Gemeinde ich mich anschließe. Wo das Wort richtig ausgeteilt wird, ganz gleich, welcher Tradition das entspricht, baptistischer oder methodistischer oder lutherischer oder reformierter Tradition, dort ist doch Gemeinde Jesu und dort ist seine Gegenwart und da suchen wir die Gemeinschaft. Und wir werden gesegnet. Wir werden die Erfahrung im Leben immer machen. Sein Tempel, Grundfeste der Wahrheit, überall, in aller menschlichen Schwäche und Unvollkommenheit. Und darum ist sie nicht ein Laden, sondern etwas ganz Großes. Es geht einem immer wieder so, man geht oft verdrossen, müde, wieder in Gottesdienst, sagt, heute geht's fast nicht, man ist halb krank oder es ist im Urlaub schwierig, eine Gemeinde zu finden. Wie wird man beschenkt? Weil einem Christus begegnet und Gott der Vater einem segnet. Dann dieser Gruß, das sind ja keine Floskeln. Gnade sei mit euch und Friede. Das, was Paulus dieser Gemeinde wieder sagen kann, ist das sein Evangelium. Euch gilt die Vergebung Jesu. Euch gilt, dass Gott sich euch zuwendet. Was wir der Welt zu bringen haben, sind doch nicht Lehren für die Welt, sondern das wollen wir in einer unheimlichen Welt sagen. Gott wendet sich uns zu, Menschen finden Frieden mit Gott. Gott repariert die Beziehungen, Menschen dürfen Gott wiederfinden. Das ist das, was Gemeinde bringen kann. Wir können im Gottesdienst nicht das politische Wort finden und nicht die Sozialprobleme lösen. Wir können nicht manches Notvolle machen, was Erziehungsprobleme, die einen belasten, sondern wir können Menschen mit Gott zusammenbringen und von dort her wird sich manches auch in der Welt wieder heilen lassen. Aber das ist die Aufgabe der Gemeinde, das ist die Aufgabe der Gemeinde, Gnade Gottes zu verkünden und den Frieden Gottes. Wie furchtbar ist die ganze Euphorie unserer weltlichen Friedensbewegung zerfallen in diesen Tagen. Man will es nicht sagen, weil sonst manche Leute meinen, es sei Schadenfreude. Wir leiden ja drunter. Wo man gemeint hat, mit ein paar brennenden Kerzen könnte man die Weltprobleme lösen und Hände fassen und Glockengeläut. Die Welt ist von einem wahnsinnigen Unfrieden befallen, in den Familien, in den Häusern, unter den Kollegen und überall in einer Unruhe der Menschen, in einer Angst vor der Vergänglichkeit. Und wenn Menschen den Frieden Gottes wieder erleben, dass sie in dieser Welt geborgen und im Frieden sind, das ist was Großes. Das will der Herr uns schenken. Gut. Jetzt kommt das Gebet. Das war der erste Punkt, der Gruß, die Teamarbeit. Das Wesen der Gemeinde, nun übers Gebet etwas. Es ist heute Mode geworden, dass manche sagen, man dürfe nur noch loben. Ich kann auch sagen, man darf nur noch danken, aber darf überhaupt alles, was man will beim Beten. Beim Beten darf man, wie einem der Schnabel gewachsen ist, man darf klagen, man darf weinen bei Gott. Gott hat uns keine Vorschriften übers Gebet gegeben. Beim Paulus fällt uns auf, wie viel er dankt. Sie können es vergleichen mit den anderen Briefen, etwa Philipperbrief oder Römerbrief. Genauso fängt er an. Mit dem Gruß fängt er so an, mit dem Segenswort und mit dem Gebet. Für den Paulus war das Gebet das Wichtigste. Wir fangen oft mit der Ermahnung an, mehr beten. Und das Merkwürdige ist, dass selbst für die Gemeinden, um die er große Sorge trägt, dankt er zuerst. Und er nimmt das einfach. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, obwohl da schwere Nöte dabei waren, obwohl da Problemfälle dabei waren. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle. Er freut sich an der Bruderschaft. Wissen Sie, was es mir immer wieder bedeutet, Sie zu sehen? Das wissen Sie gar nicht. Dass Gemeinde da ist, dass Sie nicht davonlaufen, dass Sie selber vom Wort sich stärken lassen, dass Sie den Weg gehen. Es ist eine Ermutigung, andere zu sehen, Gemeinschaft zu erleben, um den Weg zu wissen. Grüße darf ich von Steislinger sagen, die habe ich heute besucht. Es ist einfach so wichtig, dass man an Sie denkt und voneinander weiß und sich freut, dass Sie auch jetzt im Alter doch mit uns verbunden sind und dem Herrn treu bleiben. Alle Zeit für euch alle, das ist ein Gebet, das sich durch den Tag hinzieht, im Seufzen, im Danken, im Singen weitergeht, für euch alle. Und wir gedenken euer in unserem Gebet. Das Danken ist deshalb so wichtig, weil Gott gesagt hat, dass man durchs Danken sein Heil versteht. Wenn einer Glaubensprobleme hat, soll er das Danken lernen. Das ist der Weg, dass ich ihm zeige, mein Heil. Durchs Danken. Nicht durchs Grübeln, durchs Danken. Also man darf auch klagen, aber man einfach wissen muss, das Danken hat eine besondere Verheißung, das Psalm 50, Vers 23. Und jetzt sagt er, was ihm am meisten freut an diesen Christen in Thessaloniki, ist, wie sie anders sind, wie sie anders leben als die Umwelt. Ich habe das erst im Lauf der Tätigkeit hier in der Hofacker Gemeinde richtig begriffen, dass die machtvollste Evangelisation, die man heute halten kann, gar nicht durch große Versammlungen gemacht wird. Es gibt da oft einen falschen Blick. Obwohl das natürlich auch schön ist, so ein Gemeindetag mit seiner Ausstrahlungskraft und so weiter. Das Wunderbarste ist eine Gemeinde, die an Ort und Stelle Tag für Tag ihr Zeugnis gibt. Und durch die Jahre hinweg hat das einfach eine Ausstrahlung, eine Bedeutung. Und so war es in Thessaloniki. Da war eine Gemeinde und das ist so groß und das wie eine Stadt auf dem Berge. Das ist von Bedeutung. So wie Sie an Ihrem Platz, in Ihrer Familie sagen, das weiß jeder, wo ich denke, das hört jeder von mir und das darf ich immer weiter sagen. An meinem Platz gebe ich mein Zeugnis weiter. Unsere liebe Frau Hoogtaxis hat das immer so schön gemacht. In den Gesellschafterversammlungen der Firma hat sie zu den Herren gesagt, so jetzt muss ich zuerst die Losung lesen. Sie können machen, was Sie wollen. Ich lese die Losung. Finde ich so wunderbar, wenn einer wird, sagt, ich will gar nicht viel tun, aber ich will an meinem Platz mein Zeugnis geben, will den Herrn verkünden, so wie ich es kann. Sie müssen wissen, die Menschen dieser Welt durch all die Jahrtausende hindurch sind wahnsinnig resigniert und müde. Dass der Drogenkonsum zunimmt, das kann man doch nicht stoppen, nur noch durch den erleuchteten Vorschlag, dass man jedem frei Methadon ausgibt, kostenlos Methadon. Das Rauschgiftproblem wird dadurch bekämpft, indem man es freigibt, kostenlos, für jeden zugänglich macht. Tolle Lösung. Nicht? Die Kapitulation, dass der Mensch keinen Lebensinhalt mehr hat. Und Sie wissen gar nicht, was es bedeutet, wenn Sie einfach sagen, ich freue mich an diesem Tag, ich weiß, wofür ich lebe. Ich weiß, dass mein Leben Sinn hat. Ich gehöre meinem Herrn. Das Schlimme ist, dass wir meinen, wir müssen die Leute erst zu ganz großen, tiefen theologischen Überzeugungen bringen. Ich glaube, dass das Normale schon das Weitergeben der Lebensfreude, dass ein Mensch sagt, ich bin geborgen, in der Krankheit sagt er, ich bin nicht verzweifelt, sondern ich trage das und ich weiß, Gott hat mir das zugemessen, dass alte Menschen im Altenheim sagen, doch, auch mein Leben steht im Glanz des Lichtes Gottes und ich weiß, wer Gott ist und ich gehöre ihm, das ist für eine Gemeinde ganz wichtig. Dieses Zeugnis weiterzugeben. Paulus beschreibt das, wie die das hier machen. Euer Werk im Glauben, eure Arbeit in der Liebe, eure Geduld in der Hoffnung. Werk im Glauben ist eigentlich ein Widerspruch. Wir meinen immer, das Werk ist ein Gegensatz vom Glauben. Aber darum stellt Paulus zusammen und sagt, das ist so schön, wir arbeiten mit Leidenschaft und Hingabe und doch wissen wir, dass Gott das Entscheidende schaffen muss. Ist doch prima. Wir schaffen mit Hingabe und doch im Glauben, weil wir wollen es nicht erzwingen. Das macht uns nicht verbissen, darum sind wir nicht fanatisch, sondern im Glauben gehen wir die Dinge an. Arbeiten schaffen wir mit Schweiß, vielleicht auch mit Tränen, aber in der Liebe. Nicht verzwungen und geduldig, das heißt standfest. In der Hoffnung, weil wir wissen, Gott wird was daraus werden lassen. Darum werden wir auch nicht so verbissen, dass wir meinen, wir müssen überall Erfolg durchdrücken. Etwa ganz schlimm ist das, wenn Leute missionieren und wollen das mit dem letzten Druck jetzt erzwingen, jetzt musst du gar nicht. Geduldig in der Hoffnung. Saat ausstreuen. Ganz vornehm. Nie aufdringlich. Nie verzwungen. Das ist biblisch. Die in Thessaloniki, die griechisch evangelikalen Gemeinden haben so eine tolle Arbeit angefangen. Da haben sie uns mal die Fotos geschickt. Ich glaube, Stecki nennen sie es. Ich weiß nicht, was es griechisch heißt. Da sind so Rockerlokale. Mir ist ganz Angst geworden, wie ich das gesehen habe. Sieht aus wie bei uns die schlimm, Diskothek, so ganz wilde. Da sind so lauter bloß so junge Burschen drin mit, also sehen ganz wild aus und ich möchte jetzt nicht sagen, wie, sonst fühlt sich irgendjemand getrennt, aber wie man heute, also wollte ich nachts mal jungen Mann nicht begegnen. Und da machen die so Teestube mit denen und verkünden das Evangelium. Und die haben eine ungeheure Anziehung, gell, Frau Polzin, so war es damals, wo der da erzählt hat, der Kaloterakis heißt er, der Pfarrer, ganz so in einer Fröhlichkeit, dass ich fast denke, na gut, Gott hat uns die Grenzen auch dessen, was wir leisten können, gegeben. Aber das ist für eine Stadt wichtig, dass wir einfach die, mit Liebe auf die Menschen zugehen. Und da sitzt jeden Abend proppelvoll, wie ich da drin war und meine Fotos geknipst habe. Die waren also, war unheimlich, wie man sonst also in schlimmste Rockerlokal reingeht. Aber natürlich ohne Alkohol und bloß mit Liebe und Evangeliumsverkündigung. Die fühlen sich wohl da drin. Und wenn Sie mal nach Thessaloniki kommen, fragen Sie bei der Gemeinde, wo Sie das sehen können und miterleben. Das ist so schön, wenn Leute auf diese gewinnende, liebenswürdige Art einfach Jesus weitergeben. Ich kenne doch die schöne Geschichte von dem Mann, der jetzt beim Württembergischen Brüderbund Mitarbeiter ist, der bei der Fräulein Bieräugel in Schramberg zum Glauben kam, bei der alten Lehrerin mit dem schönen Namen Bieräugel. Weil es der Kakao so gut war, nicht? Der Kakao, nicht die biblische Geschichte. Man muss einfach wissen, bei der Kinderkirche gehört viel dazu. Es gibt so manche Leute, die sagen, ja, nicht in der Kinderkirche Bildler verschenken oder Briefmarke, sonst kommen die Kinder weg. Dem macht doch nichts, Kinder sind Kinder. Ihr müsst die Herzen der Kinder gewinnen. Bei Erwachsenen ist oft auch so mit Liebe was gestalten. Und dann geben wir auch noch ein Zeugnis. Nicht, dass man jemand kaufen will deswegen, aber dass man erfinderisch das macht und nicht mit diesem üblichen Druck, sondern einfach in dem Zeugnis, das was hier beschrieben ist. Dann, ihr seid von Gott geliebt. Im Kommentar zum Thessalonicher Brief steht, dass er eben eine etwas barocke Sprache mit den Brüdern. Mir gefällt das immer noch so, aber deswegen bin ich auch bei Hilfe für Brüder. Ich liebe die barocke Sprache. In dieser Bruderschaft ist etwas damit mitgeteilt, dass wir durch Jesus in einem ganz engen Beziehungsgeflecht stehen. Das Wort Schwester ist einfach durch unsere lieben Krankenschwestern etwas missverständlich geworden. Darum ist es schwieriger zu gebrauchen. Aber die Bruderschaft und die Brüderlichkeit ist nicht auf den Sex bezogen, sondern einfach ist eine ganz enge Verbindung, die uns in Jesus geschenkt ist, ob Mann, ob Frau. Und da sind wir zusammengebunden. Und da sagt er, ihr seid von Gott geliebt. Und ihr seid von Gott erwählt. Ich weiß, dass das vielen große Not macht mit der Erwählung und die grübeln, aber man kann das nicht abstellen. Sie müssen wissen, wenn Sie grübeln wollen, können Sie grübeln. Ich möchte das jedem sagen, der einfach darüber grübelt, ob die Bibel nicht doch von Menschen geschrieben ist und ob nicht. Sie können darüber grübeln, ob nicht doch heute Abend aus dem Wasserhahn vielleicht doch Arsen kommt. Können Sie grübeln? Es könnte ja sein, dass doch einer Gift reingetan hat. Und an der Frage können Sie so lange zweifeln, sagen, ich trinke kein Wasser mehr. Ich trinke bloß noch jedem Haus noch Sprudel, aber da kann es ja auch drin sein. Ich habe hier mal einen psychisch kranken Mann betreuen müssen, da hat mich in einer Pension eingeholt, da hat ein Mann gesagt, seine Familie wollte ihn immer vergiften und ich habe dann versucht, auf ihn einzureden, er war durchgegangen und bis man ihn in Polizeigewahrsam psychotherapeutische Behandlung wiederbringen konnte. Aber der war durch nichts zu bewegen, da sage ich, ja, was ist jetzt? Und sagt, er hat im Kiosk einen Tabak gekauft, er war Pfeifenraucher und er wusste ganz genau, dass er auch wieder vergiftet. Das hätte der Familie schon wieder hintenrum fertig gemacht. Also wenn man zweifeln will, kann man alles bezweifeln, theoretisch. Und das mit der Erwählung können Sie auch grübeln und sagen, hat Gott mich wirklich erwählt und bin ich erwählt und warum hat er mich erwählt? In der Bibel wird umgekehrt drüber geredet. Bloß im großen Jubel, in der Freude, ich bin von Gott erwählt. Ja, was ist mit den anderen? Darüber wird nicht nachgedacht. Und das meine ich jetzt ja schon krankhafte Fragestellung. Lassen Sie es Gottes Geheimnis sein. An was sieht man, dass man erwählt ist? Weil man sein Wort versteht. Das Wort hat in unserem Leben Kraft. Sieht man doch schon daran, dass Sie Worte der Bibel haben, die Sie bewegen. Den 23. Psalm, da redet, das ist für sie Kraft, in schweren Stunden. Mir erstaunlich, wie viele Menschen das sagen können, wenn ich ein Brautpaar frage, die noch nie in der Kirche waren, haben sie in Bibel und sagen, ja, da gibt es eins, das geht mir immer durch den Kopf. Ganz erstaunlich, wie Gott in die Herzen der Menschen reinredet. Darum ist es, ich sage ja immer wieder das Beispiel, die Erwählung ist eine theologische Einbahnstraße, die kann man nicht rückwärts fahren. Das ist, da wird es irgendwo krumm, wer da grübeln will und philosophieren will, da kommt immer in falsche, unheimliche Tiefen. Ich kann das im Lobpreis nur in diese Richtung immer wieder bekennen und ich darf viele Leute einladen und sagen, ich bin überzeugt, in eurem Leben könnt ihr einstimmen in den Jubel, er hat mich erwählt, denn ich könnte gar nicht glauben, ich wäre auch so drin gefangen im Denken der Menschen, in diesem Denken, das nur das Sichtbare Bestand hat. Aber Gottes Wort hat zu mir gesprochen und hat mich auch gewiss gemacht. Ich habe das annehmen können. Sicher, kommen wieder Stunden der Anfechtung. Aber dann geh doch wieder in die Gemeinschaft. Dann such doch die Seelsorge. Du wirst merken, wie der Herr dich wieder tröstet, wie er dich wieder ruhig macht. Dann sing doch die Lieder. Natürlich gibt es das Unruhige und geh doch wieder dorthin, wo Gott wieder reden kann, in großer Gewissheit. Und das Schöne ist, dass diese Gemeinde das auch gelebt hat, einfach durch ihr Leben. Das ist etwa hier schön beschrieben, wie schon das einfache, natürliche Glaubensleben, wie sie Familie gelebt haben, wie sie unter Kollegen waren, wie sie ihr Lebensziel organisiert haben. Das war ein Einfluss und das hat auf viele Leute eine weite Ausstrahlung gegeben. Und das ist jetzt hier auch mal wichtig, wieder zu betonen, dass unser ganz normales, praktisches Leben in all unseren täglichen Bezügen eine ganz große Bedeutung hat. Ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem Herrn. Die Orientierung unseres Glaubens geschieht an Jesus. Man kann das Glaubensleben ganz einfach umschreiben. Mit Jesus leben, mit Jesus Gemeinschaft haben, ihm ganz nahe kommen, er selbst ihn suchen, nicht Attraktionen. Lassen Sie sich auch von Problemen nicht überlagern. Einfach, ich möchte mehr mit Jesus zusammen sein, mehr ihn entdecken und von dort her Ihre Probleme lösen, von dort her Ihre Alltagsfragen in seinem Licht klären. Das haben die gemacht in Thessaloniki. Und das hat eine Ausstrahlung gehabt und vor allem, sie haben das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden. Ich bin oft innerlich unruhig, ob ich doch noch mehr reden müsste. Ich halte mich immer zurück. Sie merken das auch in der Frage, die ja viele von Ihnen bedrängt, wie weit charismatische Geisterfahrungen heute dran sind. Mich bedrückt das deshalb, weil ja, wir auch einfach sehen, mit welch einer großen Not Leute, die auch in unserer Mitte waren, krank waren, von solchen Gemeinden wieder weggestoßen werden, wenn sie nicht gesund werden und die dann Jesus am Ende absagen. Und das ist so schlimm, wenn man Menschen einredet, es sei eine sichtbare Folge des Glaubens, gesund zu werden oder sichtbare auch Gefühle zu haben. Das ist nicht wahr. Sondern, vielleicht habe ich es zu kurz neulich angelegt, dass ich die Gemeinschaft in die Gemeinschaft der Leiden Jesu hineingezogen werde, hat der Paulus in Philipper 3 neulich gewollt. Es war zinsend aufs Bekehrungsgebet. Mit 17 Jahren in der Gemäldegalerie damals. Das tat ich für dich. Was tust du für mich? Ich möchte für dich leiden. Und hier wieder. Ihr habt das Wort mit Bedrängnis aufgenommen. Nicht, bei euch war es toll, da hat man gleich, und die Leute sind zu Hunderttausenden zusammengelaufen. Gar nicht. Es hat gleich Widerstand und Feindschaft gegeben. Und das ist der Normalfall der Wirkung Gottes. Weil es ja bei Jesus auch nicht anders war. Ich bestreite doch gar nicht, dass Gott große Wunder tut. Ich habe es immer und immer wieder auch gemeint, ich könnte es in der ausgewogenen Weise sagen, dass jeder, der auch unser Familienleben kennt und das, was wir selber erleben oder was wir in der Gemeinde erleben oder was wir zum Werk Hilfe für Brüder erleben, voll ist von Wundern. Jedes Visum, was wir erbeten. Aber wir können Gott dabei nicht festhalten, weil Gott uns oft auch demütigen will und dass das die größten geistlichen Erfahrungen sind. Und wo das verkürzt wird, geschieht furchtbare Not. Und deshalb will ich es bloß immer wieder an der Stelle sagen, weil es nicht um irgendwelche Abgrenzungen gegen bloß Gruppen geht, sondern es geht um eine Treue gegenüber dem Wort Gottes. Und hier steht es eben wieder. Ihr habt das Wort aufgenommen, nicht im großen Begeisterungssturm und mit einer Fülle von Erfahrungen. Das hat die Christen durch 2000 Jahre begleitet. Die einen sagen, so, jetzt haben wir es erlebt. Und Gott hat in aller Stille ganz anders gewirkt, im Leiden, in der Trübsal. Ich weiß, dass das auch gefährlich sein kann, dass man sagt, dann ist nur im Leiden. Nein, seien Sie nicht einseitig, lassen Sie es so Gott machen, wie er es bei Ihnen tut. Wir freuen uns mit da, wo Gott Sieg schenkt und leiden mit, wo Gott durch die Trübsal führt. Aber wie viel haben wir allein in unserer Mitte, die krank sind und die schwer an ihren Lasten tragen und die ganz besonders Jesus nah sind und unter seiner segnenden Hand stehen, die in großer Bedrängnis das Wort aufnehmen mit Freuden, die gerade darin jubeln, das Halleluja singen wir in der lauten Weise erst, wenn wir durch sind, Freunde. Das laute Halleluja. Wir dürfen hier auch schon mal singen. Aber Halleluja singst auch du, wenn du Jesus siehst und der Jubel einzug in den Himmel siehst. Da wird das richtige Halleluja sein. Hier werden wir manchmal oft auch die Tränen uns aus den Augen wischen müssen. Gehört auch zum natürlichen Christenstand dazu. Und ich meine, in der Bibelstunde müssen Sie das aushalten und verstehen, dass wir immer wieder hier biblische Kriterien brauchen, um den Weg durch diese Zeit zu finden. Und jetzt noch, dass das Wort des Herrn erschollen ist durch Mazedonien, Achaia, das ist dieses Mazedonien, um das jetzt wieder der Streit zwischen Griechenland und der selbstständigen Republik Mazedonien entbrennt. Achaia ist eine andere Provinz von Griechenland. An allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, etwas darüber zu sagen. Es ist was Wunderbares, wenn man bloß merkt, in der Kantine ist einer, der betet auch. Es ist was Wunderbares. Dass einer der bekennt sich zu Jesus. Sicher, wir wollen noch mehr sagen, aber das bleibt nicht verborgen. Sie selbst berichten uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt, zu Gott von den Abgöttern zu dienen, dem lebendigen und wahren Gott. Das ist unser Lebensziel, Gott zu dienen. Damit kann man sein Leben umschreiben, das wollen wir. Wir wollen Gott dienen, auch in unseren täglichen Berufsverpflichtungen wollen wir Gott dienen. Sie wieder an der Schreibmaschine sitzen oder wo? Ich will Gott dienen, will sein Leibeigener sein, ihn zu dienen und auf ihn warten. Diese wunderbare Ewigkeitshoffnung, die wir neulich so hatten in Philipper 3. Ich jage ihm aber nach, ich will seine Kraft der Auferstehung ergreifen. Darum sind die Tage des Alters nie Tage des Abnehmens, sondern immer näher auf die große Zukunft hin, mit einer gewaltigen Dynamik ihm entgegenzugehen. Und heute möchte ich nur ihm dienen und ihn verkündigen und seinen Ruhm laut werden lassen vor der Welt. So.